Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde. Ein wunderbares Moin Moin aus Hamburg. Hier spricht Sebastian Konrad und Sie hören eine weitere Folge unseres Sportpodcasts Einwurf. Und Sie kennen das schon, auch heute wieder rufe ich ganz herzlich nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Guten Morgen, Olivia.
Moin, moin aus Darmstadt nach Hamburg. Hallo, Sebastian.
Grüße dich. Ja, Mensch, jetzt ist es soweit. Wir haben wieder eine weitere Folge vor der Brust und wir wollen uns heute wieder einem populäreren Thema widmen, anlässlich auch der ersten und zweiten Liga, die ja jetzt wieder rollt und der Fußball sozusagen wieder mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft rutscht. Ist das bei dir auch so? Verfolgst du den Fußball im Moment auch wieder mehr?
Ja, absolut. Vor allen Dingen, da ja jetzt auch mal endlich wieder Zuschauer im Stadion zu sehen waren. Und ich war tatsächlich auch schon im Stadion bei Darmstadt 98, wo auch sonst.
Ne? Klar.
Entsprechend freue ich mich auf das heutige Thema Fußball und natürlich auch auf den heutigen Gast.
Ja, das tue ich auch, absolut. Also du sprichst es an, Zuschauer in den Stadien, das hat er sicherlich jetzt auch aus verschiedenen Perspektiven erlebt. Er ist Fußballprofi gewesen und bis zuletzt auch Trainer, spielte von 1989 bis 2004 unter anderem beim FC Bayern, war aber auch beim KSC bei 1860 München, war unter Haching und beim Traditionsverein Saarbrücken aktiv und erlebt quasi den Fußball. Ich durfte selbst schon mit ihm in Traditionsmannschaften kicken und er ist wirklich ein sehr sympathischer Mensch, der bis zuletzt Trainer bei Türkspor Augsburg war und wie ich auch jetzt mitgekriegt habe, sogar einen eigenen Podcast hat. Und die Leitung müsste jetzt stehen und daher sagen wir herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf, Manfred Bender.
Ja, von mir kommt ein schönes Servus aus München.
Hallo.
Moin Moin. Hallo Manfred, hallo. Schön, dass du heute bei uns bist.
Freut mich auch. Du hast auch immer noch gute Laune, oder? Nachdem Darmstadt ja nicht so gut gestartet ist.
Ja, also das hält mich natürlich nicht ab von der guten Laune und ich bin weiterhin positiv gestimmt, dass es ein guter Saisonstart weiterhin wird. Wir können ja vielleicht, apropos Saisonstart, wir haben jetzt eben schon ein bisschen was von dir gehört. Du warst ja auch lange aktiv, bist jetzt schon länger im Trainerdasein. Vielleicht gerne mal direkt zu Beginn zurückschauen, nochmal auf vielleicht die letzten 18 Monate. Ist ja durch Corona geprägt, sowohl für die Spieler, aber sicherlich auch als Trainer für dich. Wie gut konntest du dich mit der Corona-Situation arrangieren?
Ja, bei mir war es ja so, dass ich ja vor der Corona-Situation ja dann mich mit Türkspor Augsburg getrennt habe. Also ich bin dann nicht mehr Trainer und daher war die Situation bei mir eigentlich ein bisschen entspannter. Aber ich habe dafür einen neunjährigen Sohn, der bei 1860 München spielt. Und für den, mit dem habe ich dann natürlich extrem viel machen müssen in der Corona und viel Fußball spielen und die haben auch immer viel Homeschooling bekommen und Telcos, Teams-Besprechungen mit 60, wo sie dann immer wieder Aufgaben bekommen haben, wo sie dann auch immer wieder Battles gemacht haben gegen andere NLZs. Also das war schon sehr, sehr, sehr intensiv für uns, weil wir das immer mitfilmen mussten und dann in die Gruppe stellen mussten. Und dann musst du natürlich bei den Übungen zwei Stunden daneben stehen und das alles filmen, weil er vielleicht beim Danteln gerade dann den Höhepunkt hat, wenn du filmst und du darfst das natürlich nicht verpassen. Also war das für die Eltern sehr anstrengend, ist ganz klar. Aber ich glaube, da sind wir nicht die einzigen Eltern, die so etwas meistern mussten.
Ja, absolut, ja.
Du sprichst das an. Im Prinzip ist es ja dann eine Kombination, wo man den Privaten, ich sag mal, das Private ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt. War das bei dir auch so? Hast du das intensiver sozusagen erleben können, das Privatleben jetzt gerade in den letzten 18 Monaten?
Ja, ich glaube, da sind wir nicht die einzige Familie auf der Welt. Ich glaube, dass viele vor großen Problemen gestanden sind in dieser Situation und natürlich auch das Beste daraus machen mussten, weil es ist uns auch nichts anderes übrig geblieben. Ja, wir konnten uns jetzt auch nicht etwas Besseres aussuchen, wenn Lockdown war. Aber Lockdown, dann sind wir auch zu Hause geblieben und dann habe ich halt mit meinem Jungen trainiert oder wir haben halt dann andere Sachen gemacht, wie spazieren gehen oder Radfahren. Ja, also wir waren genau vor den gleichen Problemen gestanden wie alle anderen Menschen auch.
Und würdest du sagen, bist du ein guter Corona-Vater?
Bin ich ja mal gespannt hier.
Ja, das ist natürlich auch mal dem einen oder anderen Stress natürlich auch gegeben hat zu Hause. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber ich glaube, da kann ich mich genauso wieder anschließen bei allen anderen Familien auch. Man, wir hatten super Zeiten in der Corona-Zeit und natürlich hat es natürlich auch mal auch Spannungen gegeben. Das ist ganz klar.
Mhm. Ja. Du warst wahrscheinlich so viel zu Hause wie sonst nie, ne? In der Corona-Zeit.
Ja, das stimmt allerdings, wenn man so wie ich fast 30 Jahre oder 25 Jahre im Fußballgeschäft unterwegs ist, wo ich dann auch Trainer war, zum Beispiel mal, wo ich in Klagenfurt-Velden war, da war ich 3 Jahre, hatte ich eine Wohnung in Velden und war eigentlich in einer Wochenendbeziehung oder man hat sich nur teilweise einmal oder zweimal im Monat gesehen. Oder wo ich in Österreich war, oder wo ich einmal komplett 3 Monate weg war, wo ich U20-Nationaltrainer war von Nigeria, da war ich ja komplett 3 Monate nicht zu Hause, weil ich da mit der U20 rumgezingelt bin in Afrika und in der Türkei, Vorbereitung und alles. Mhm. Und dann sogar noch einen Bürgerkrieg mitgemacht habe in Libyen. Also das waren schon sehr spannende Zeiten in meiner Karriere.
Ja, das glaube ich. Ja, du sprichst es an, 25 Jahre im Fußballgeschäft, ja nicht nur aktiv als Spieler selbst, sondern auch ja bei vielen Stationen als Trainer. Würde ich gerne mal mit dir sprechen über das Thema grundsätzlich die Rolle der Trainer in Deutschland, wenn man jetzt mal so ein bisschen vergleicht. Ja, sage ich jetzt mal, die anderen Sportarten zum Fußball, ist der Vergleich, was den Trainerwechsel in Deutschland angeht, ja schon immer sehr deutlich, dass es im Fußball öfter passiert und auch sehr oft die Trainer entlassen werden. Wie stehst du dazu?
Ja, die Trainerentlassungen, das liegt ja jetzt, glaube ich, nicht am Trainer immer, sondern es liegt natürlich, sage ich mal, auch zum Großteil auch an den Spielern. Und dann natürlich auch, kommt es immer darauf an, was für Vereine auch ein stabiles Management haben. Ja, wenn es natürlich den ein oder anderen Sportdirektor gibt, dem das Hemd näher ist als die Jacke, ja, dann ist es ganz klar, dass er dann versucht, seinen eigenen Kopf zu schützen und schiebt dann in meister Zeit dann immer den Trainer vor, dass der, man ist ja bekannt, das schwächste Glied in der Kette. Mhm. Ja, und dann versucht natürlich schon auch der ein oder andere Sportdirektor seinen Kopf zu retten, indem er halt dann einfach dann den Trainer opfert. Ja, aber man, das weiß man aber auch vorher, wenn man als Trainer zu einem Fußballverein geht, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt, ja, wen man als Sportdirektor hat und was für Spieler das man hat, ja. Also dann braucht man sich ja dann hinterher nicht beschweren, wenn es dann doch irgendwie dann noch nicht läuft, ja.
Absolut, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, es gibt auch Länder, in denen da der Trainer nicht so im Feuer steht wie in Deutschland. Auch da gibt es Manager, auch da gibt es Verantwortliche, die das im Prinzip auch so managen, dass sie am Ende ihren Kopf da eben nicht in die Schlinge bekommen. Woran liegt das, dass es in Deutschland doch so ist, dass vieles so auf den Trainer fokussiert ist? Wo würdest du den Unterschied sehen, auch gerade zu anderen europäischen Fußballländern?
Ja, ich glaube einfach, dass es auch der Situation bedingt ist, ja, in Deutschland, weil sich das einfach so eingebürgert hat. Ja, in England, wo es halt einen Manager und einen Trainer in einer Person gibt, da ist es natürlich extrem schwieriger, einen zu entlassen, weil man dann wieder jemanden braucht, der beide Positionen bespielen kann. Das gibt's ja auch nicht so oft, ja, dass es einen Trainer und Manager gleichzeitig gibt, der das kann, ja. Und in Deutschland hat sich das halt einfach eingebürgert, ja. Das ist jetzt einfach so gang und gäbe geworden in Deutschland, dass man einfach, okay, wenn es nicht läuft, ja, dann probieren wir es halt einmal mit dem Trainer, weil die ist ja auch bekannt, die Mannschaft kann man jetzt halt schwer unter der Saison 6 oder 7 Spieler rausschmeißen. Mhm. Ja, und dann versuchen natürlich viele dann auch den einfachsten Weg zu gehen, obwohl es auch schon bewiesen worden ist oder gezeigt worden ist, dass man auch in schweren Situationen, wenn man zum Trainer steht, auch aus so einem Tal oder so einer Situation wieder rauskommen kann.
Ja. Ja, würdest du sagen, dass die Medien da manchmal auch nicht objektiv genug sind? Wie hast du das als Betroffener erlebt?
Ja, gut, man, in erster Linie als Betroffener sind immer die Medien schuld. Das ist ja ganz klar, weil an der eigenen Leistung liegt es ja meistens nie. Ja, also daher sind da schon sehr viel die Medien schuld. Nein, aber das ist ja auch hier, sage ich mal, hat sich das natürlich auch brutal gewandelt. Ja, ich meine, wenn ich Geschichten erzähle aus meiner Vergangenheit bei Bayern München oder bei 60, wo ja auch 6-7 Tageszeitungen sind und so, ja, zu meiner Zeit konnten die Reporter noch die eine oder andere Geschichte unter der Decke halten, ja, weil sie einfach gesagt haben, ja, da haben sie auch noch die Spieler geschützt, ja. Und wenn dann, sagen wir mal, die Post oder das Goldene Blatt dann gekommen ist, haben die Geschichte dann entdeckt, dann haben dich die Reporter angerufen und haben mir dann gesagt, du, pass mal auf, wir müssen jetzt morgen die Geschichte bringen, weil am Dienstag kommt das Goldene Blatt raus und sie wissen das und dann haben sie dich noch angerufen und haben dich gewarnt, ja. Mhm. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich auch ganz anders, weil mit den Social Media und jeder versucht als Erster auf den Social Media Kanälen oder auf den Online Portalen diese Schlagzeile zu bekommen und da erfährt man etwas und ob das jetzt auch stimmt oder nicht, das ist ja eigentlich heutzutage auch egal. Früher hat man sogar noch recherchiert. Ja. Ich weiß, ich glaube, der ein oder andere Kollege, die Online-Portale machen, glaube ich, die können recherchieren, glaube ich, noch nicht einmal mehr buchstabieren. Ja.
Okay, sehr schön. Ja, jetzt hast du gerade schon 60 und die Bayern angesprochen, bist selber zweimal deutscher Meister geworden und hast im Prinzip Traditionsstationen durchlebt in deiner Karriere als Fußballer. Wenn du da jetzt so drauf zurückblickst, klar, der FC Bayern hat natürlich die größte Strahlkraft, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, aber es sind ja auch andere Stationen mit viel Tradition, 60, KSC, Saarbrücken. Was würdest du sagen, war für dich so die markanteste Zeit innerhalb deiner Profifußballerkarriere und welcher Verein hat da, jetzt mal abgesehen von der deutschen Meisterschaft, bei dir auch den größten Stein im Herzen?
Ja, das ist, auf einen Verein kann ich das jetzt leider nicht beziehen. Ich sage mal, wenn man als Jugendprofi, so wie ich von damals, von Unterhaching kommt, ja, und jeder weiß ja, wenn du bei Bayern München keine, früher waren es 5-6 Millionen, wenn du jetzt bei Bayern keine 30-40 Millionen kostest, dann ist es natürlich extrem schwer. Und ich bin ja damals als No-Name gekommen, als Amateurspieler von Unterhaching zu Bayern München. Hm. Und jeder weiß, was man da für einen schweren Stand hat, wenn man als Amateurspieler zu den Profis kommt. Ja, da muss man erst einmal, ja, dann braucht man schon ein breites Kreuz. Und es gibt viele Spieler, die es nicht gepackt haben, wie jetzt, sag ich mal, ein Forza oder ein Herzog, oder gibt es einige, ja, die was mit vielen Lorbeeren gekommen sind, aber ich habe mich damals durchgesetzt und ich habe schon immer stabiles Selbstbewusstsein gehabt und war jetzt frech und ja, das war so die eine Situation, es da gleich im ersten Jahr zu schaffen, auf über 20 Spiele zu kommen und dann natürlich mit dem KSC die Europapokalzeit, ja, das ist, war natürlich auch ein Traum und jetzt ist natürlich 60 sehr viel bei mir, weil ja mein Kleiner bei 60 München spielt. Mhm. Jetzt bin ich sehr oft bei 60, mit Marc Pfeiff habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Also daher ist, sage ich mal, sind das jetzt schon so drei Stationen, wo mir sehr am Herzen liegen.
Ja. Ja, und es gibt ja eine Sache, die so ein bisschen auch die Vereine, klammern wir den FC Bayern natürlich aus, verbindet oder verbunden hat. Sie haben alle doch sportlich ganz schön gelitten, also sind abgestiegen, haben finanzielle Probleme gehabt. Hast du da auch mitgelitten, gerade weil du ja bei den Vereinen noch gespielt hast und eine persönliche Bindung auch zum Teil noch heute zu dem Management oder zu den Menschen dort hast?
Nein, mitgelitten habe ich nicht, weil in erster Linie ist es ja auch Schuld von den Vereinen, ja, dass die da mit diversen Situationen, wenn man denkt, dass der KSC damals noch in der Europapokalzeit, glaube ich, 30 Millionen D-Mark eingespielt, ja, und das haben sie dann innerhalb von eineinhalb Jahren verblasen, weil sie einfach die verkehrten Spieler geholt haben und dann sind sie in die dritte Liga abgestiegen. Mhm. Also, ja, auch wenn es hart klingt, aber sagen wir mal, in erster Linie sind da die Vereine selber schuld, dass sie da stehen, wo sie jetzt sind. Ja.
Ja. Ich würde gerne nochmal mit dir in deine Trainerposition praktisch mit einsteigen, in deine vergangenen. Man muss ja sagen, du hast natürlich jetzt auch durch Corona die besondere Situation kennengelernt, dass es keine Zuschauer gab. Das ist natürlich zum einen für den Spieler was Besonderes, aber sicher auch was für den Trainer, dass der Rückhalt sozusagen so von den Fans nicht da ist. Wie war das für dich im Speziellen, die lange Zeit ohne Zuschauer im Stadion?
Ja, man früher hat man sich, man, jetzt, wenn ich mir jetzt Champions League anschaue oder Bundesliga, ja, dann habe ich mir früher schon immer auch die Champions League Spiele angeschaut und die einzelnen Spiele angeschaut, aber jetzt mittlerweile schaue ich nur noch die Konferenz an und die auch nur noch mit einem Auge, ja, weil es einfach nicht mehr so, weil die Atmosphäre und die Spannung einfach nicht mehr so rüberkommt, ja, jetzt so langsam kommt sie wieder. Jetzt bei der EM, da habe ich mich auch als Zuschauer unheimlich gefreut, was da bei den Dänen los war oder in Ungarn. Natürlich lässt sich darüber streiten, in dieser Situation, ob man da 60.000 Zuschauer ins Stadion lassen muss, ja. Aber es gibt halt, wie immer, bei allen Situationen fast im Leben, einen Tod muss man sterben, ja. Das ist halt einfach so, ja.
Das heißt, ich konnte jetzt aber nicht raushören, du hast keine gezielte Leidenschaft für einen Bundesliga-Verein.
Nein, nein. Ich, Nein, überhaupt nicht. Also ich schaue mir immer noch alle Vereine an, wo ich gespielt habe, Unterhaching, ja, und Bayern 60, Saarbrücken verfolge ich und freue mich natürlich auch, wenn sie gewinnen oder wenn sie erfolgreich sind. Wie letztes Jahr war natürlich schade, dass 60 das nicht gepackt hat beim letzten Spiel in Ingolstadt, dass sie da in die Relegation gekommen sind. Ja. Also ich verfolge es sehr interessiert und gucke natürlich auch jedes Wochenende Fußball, das ist ganz klar.
Ja, ist ja besonders diese Saison sehr spannend. Ist ja eine sehr starke zweite Liga mit Bremen, Schalke, dem HSV, also gefühlt alles Bundesliga-Vereine, wobei man jetzt, Sebastian, du als HSV-Fan, kann man ja schon fast nicht mehr von einem Bundesliga-Verein sprechen, ne?
Du, ich halte mich jetzt mal zurück. Frag mal weiter, bitte.
Richtig. Ja, was erwartest du von der zweiten Liga für die kommende Saison?
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, ja, weil mit Karlsruhe, Düsseldorf, ja, Hannover, ja, Nürnberg nicht vergessen, ja. Sind da natürlich Vereine drin, wo du sagst, die könnten auch locker in der ersten Liga spielen, ja, oder könnten auch international spielen, ja, in der Champions League oder Euroliga oder so, ja. Also das wird natürlich eine extrem spannende Saison und pusht natürlich auch die zweite Liga noch und ich freue mich drauf, Spiele zu sehen und die zweite Liga anzuschauen. Und vor allen Dingen auch, hoffe ich natürlich, dass jetzt auch so schnell wie möglich auch wieder mehr Zuschauer, dass die Stadien mal langsam wieder voll werden und dass die Stimmung und die Atmosphäre, weil man muss dann schon schauen, wenn jetzt dann die Derbys kommen, HSV gegen St. Pauli, da muss man schauen, dass irgendwie das Stadion voll wird.
Ja. Ja, absolut, ja. Ist schon ein ganz anderes Feeling, wenn man da dann das Ganze mit Zuschauern erlebt. Und ja, bei den Begegnungen, die jetzt kommen, hoffe ich natürlich auch, dass es so weitergeht und Zuschauer zugelassen werden. Da vielleicht auch nochmal du als alteingesessener Bayern-Bestreiter, sag ich mal, oder Mitstreiter, vielleicht auch da die Frage, glaubst du, der FC Bayern wird dieses Jahr wieder Meister?
Ja, sagen wir mal so, da bist schon ziemlich weit vorne, wenn du auf Bayern tippst, würde ich mal sagen, ja. Bei den Dortmunder muss man wieder abwarten, ja. So ein bisschen immer wieder so eine Wundertüte, ja. Sie wollen zwar immer vorne mitspielen, ja. Leipzig muss man auch schauen, jetzt mit Jesse March als neuer Trainer, wie der jetzt ankommt, wie der das umsetzt. Also, das wird auch wieder spannend, aber sagen wir mal, im Endeffekt, glaube ich, wird sich dann Bayern doch zum Schluss wieder durchsetzen.
Ja. Ja, da frage ich nochmal nach. Nagelsmann, eine gute Wahl. Passt das, Nagelsmann und Bayern?
Ja, also vorher kann man das, glaube ich, nie sagen. Ich glaube, das wird interessant einmal, dass der Trainer 25 Millionen gekostet hat und einen 5-Jahres-Vertrag hat. Also wollen wir hoffen, dass er gut startet, ja. Weil sollte der Start nicht so gut sein, man wird mit Sicherheit keine Panik kommen bei Bayern. Ja, die sind ja relativ stabil aufgestellt in der Führungsriege. Also die werden jetzt nicht gleich die Nerven wegschmeißen, wie es bei vielen anderen Vereinen ist. Ja, auch die werden auch mal durch ein Tief jetzt auch mit einem Nagelsmann gehen. Also daher bin ich auch entspannt und glaube, sie werden ihm schon auch die Zeit geben, sich auf Bayern München einzustellen und dann wird sich auch der Erfolg einstellen.
Ja, absolut. Stichwort Erfolg. Erfolg ist ja auch immer verbunden mit jungen Fußballtalenten, mit jungen Kickern, die man in Deutschland natürlich auch immer gerne sieht und sucht. Mittlerweile haben sich da natürlich Ausbildungsprozesse durchgesetzt, auch mit Leistungszentren, die von Bundesliga-Vereinen eingerichtet wurden. Es gibt gewisse Vorgaben auch, die vom DFB und von der Liga gefördert werden. Das sieht in anderen Ländern manchmal ähnlich aus, aber manchmal gibt es auch, ich würde mal sagen, etwas kreative Lösungen. Und an einer kreativen Lösung hast du mal mitgearbeitet. Ich erinnere mich gut, wie du mir erzählt hast von einer Talentshow, einer Kickershow, die in Österreich ausgestrahlt wurde, wo im Prinzip Fußballtalente gecastet wurden und dann als Gewinner einen Profivertrag oder einen Vertrag bekommen haben. Ich meine sogar in der zweiten Liga dann in Österreich. Wie ist es mit diesem Konzept weitergegangen und was hast du da erlebt in diesem Konzept, wo du sozusagen als Experte mit dabei warst?
Ja, das war ja auch so ein Konzept, was auch noch geheißen hat. Das hat ja nicht nur Austria Next Football Star geheißen, sondern bei uns war es ja so international geheißen, Fußballprofi auf dem zweiten Bildungsweg, ja. Weil es gibt sehr viele, die was, man, das war, ist auch bewiesen statistisch, dass alle, die was U14, U15 durchgemacht haben, also DFB-Nationalgänge, also Spieler, die was von der U14 bis U18, U19 Nationalspieler waren, dass am Ende nur 10 oder 15% einen Profivertrag bekommen, ja. Und ich war ja da auch damals das beste Beispiel, weil ich war auch bei keinem Traditionsverein in der Jugend, ja. Ich habe weder, also damals hat es noch keine NLZs gegeben, aber ich habe auch weder, ich war bei 60 mal ein Jahr in der C-Jugend, da hat es mir keinen Spaß gemacht. Und bin dann zum kleineren Verein gegangen und bin halt dann auch erst mit 22 Profi geworden. Und da, zu meiner Zeit hat es auch einige andere Beispiele gegeben, wie den langen Schulz von Dortmund und Bremen, der ist, glaube ich, erst mit 26, Miroslav Klose auch, glaube ich, erst mit 24, ein Edgar Schmidt, Euro-Ed, erst mit 26 Profi geworden. Also damals hat es das noch gegeben. Da hast du auch nur die Chance gehabt, später Profi zu werden. Heute, wenn du mit 20 kein Profi bist, dann kickst du irgendwann in der Regionalliga. Also das ist schon auch extrem, dass da viele Vereine den älteren Spielern auch keine Chance mehr geben und sagen, komm, der hat Talent, auch wenn er 24 ist, aber das Potenzial hat er schon, ja.
Und das aber wurde mit dieser Schuhe ein Stück weit ausgehebelt, beziehungsweise da wollte man, Stichwort zweiter Bildungsweg, einfach bewusst auch Älteren noch eine Chance geben. Darf ich das so verstehen?
Genau. Und der hat ja auch dann einen Profivertrag bekommen bei Kapfenberg, aber hat sich da leider dann nicht durchsetzen können. Mhm. Aber wir können ja wie immer, auch wie als Trainer oder als Funktionär, man kann den Spielern ja auch nur den Weg zeigen, ja. Mhm. Im Endeffekt müssen sie ihn alleine gehen, ja.
Ja. Wie ist es denn mit dem Konzept weitergegangen? Also gibt's das noch oder wie oft hast du?
Nein, wir haben das 2 Jahre gemacht und das war natürlich auch, da hat uns auch VW unterstützt. Damals Wolfsburg war dabei, die das finanziell unterstützt haben. Und so ein Projekt kann man dann auch nur starten, wenn das finanzielle Engagement oder das Sponsoring da ist, ja. Und wir haben dann auch festgestellt, dass das eigentlich dann im Fernsehen auch nicht so gut rübergekommen ist, die Trainingseinheiten anzusehen, als wie wenn es jetzt so die SDS wäre oder so. Oder
ja, ich verstehe.
Die Voice of Germany, ja, also so.
Okay, aber trotzdem ein interessantes Konzept. Und wie bist du da rangekommen? Also wie kam das, dass du da mitgearbeitet hast?
Ja, also ein Freund von mir, der aus meinem Netzwerk war, der hat mich halt damals gefragt, ob ich Zeit hätte und Lust hätte, das mitzumachen. Und ich bin ja sowieso auch ein halber Österreicher, weil meine Mutter aus Linz kommt und ich sehr oft auch in Österreich bin und auch jetzt hier die letzten Jahre auch immer sehr viel in Österreich als Trainer war. Also daher ist es auch auf der Hand gelegen, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich mit und unterstütze ihn dabei diesem Projekt.
Super. Und du bist nicht nur ein halber Österreicher, sondern du bist auch ein ganzer Podcaster. Du hast einen eigenen Podcast mit dem schönen Titel Ein Rückblick mit Weitblick. Das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich erklären, was es damit auf sich hat. Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
Ja, das ist so etwas, was glaube ich alle sagen, was in meinem Podcast vorkommt. Ich mache den Podcast mit lauter ehemaligen Topsportlern wie mit Felix Neureuther, Magdalena Neuner, Armin Fee. Jetzt am Montag, letzte Woche haben wir Giovanni Elber aufgenommen, Benny Laut, Manni Schwabel, Carlo Trenert, also quer durch den Sportolymp, des deutschen Sportolymps, alles Weltklasse-Fußballer und Sportler. Und da reden wir natürlich viel auch über die Vergangenheit des Sportlers, über die Gegenwart und auch über die Zukunft, was noch so alles ansteht und über aktuelle Situationen. Und daher, glaube ich, passt ein Rückblick mit Weitblick, glaube ich, wie die Faust aufs Auge zu diesem Podcast.
Absolut, also das können wir nur bestätigen. Ich habe mal reingehorcht und muss sagen, also ein schönes Konkurrenzprodukt, wenn man so sagen darf, obwohl es in dem Bereich eigentlich keine Konkurrenz gibt, aber ihr habt ja wirklich spannende Gäste. Wie ist so die Perspektive? Also ich meine, das ist ja auch etwas, was wir uns immer fragen, Olivia und ich überlegen immer, so wie kann es denn weitergehen und wir machen das jetzt so seit einem Jahr über 50 Folgen. Wie ist das bei dir so in der Planung? Also hast du schon einen Plan für die nächsten Monate, was deinen Podcast angeht?
Ja, jetzt gehen wir erstmal in unseren wohlverdienten Sommerurlaub. Ja, die erste Staffel haben wir jetzt abgedreht und dann werden wir natürlich jetzt auch in Planung sein mit einer zweiten Staffel, weil ich habe schon den einen oder anderen schon für die zweite Staffel, die Bender-Zwillinge und noch den einen oder anderen, die was auch gerne in meinen Podcast kommen möchten. Und das wäre jetzt natürlich alle drei Benders in einem, das ist natürlich auch sehr interessant.
Super.
Ja, da können wir ja von Glück reden, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um in unserem Podcast hier dabei zu sein.
Ja, natürlich, sehr gerne. Dadurch, ich ja selber Podcast mache, ist es natürlich auch schön, mal bei einem anderen Podcast dabei zu sein und so meine Erfahrungen, was ich in meinem Leben so erreicht habe oder was ich erlebt habe, weiterzugeben an die Zuhörer.
Ja, super. Ich würde gerne, wo wir schon über Förderung gesprochen haben, über junge Kicker, nochmal einen Blick auch auf die Fußballnationalmannschaft werfen und zwar auf das Thema Förderung im Sinne von Spieler, die es dann in der Bundesliga zwar geschafft haben, aber dann den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen wollen. Und auch das, was da im Moment so passiert mit neuen Bundestrainer Hansi Flick, mit einem gewissen Generationswechsel. Man hat jetzt mal 2, 3 Alte nochmal zurückgeholt. Wie siehst du die Perspektive auch für die Nationalmannschaft vor dem Hintergrund, dass wir ja viele junge Talente haben? Wächst da wieder was zusammen? Dürfen wir uns auf die WM freuen? Wird es wieder sozusagen in die Richtung gehen, die wir 2014 erlebt haben? Wie ist da so deine Einschätzung zu?
Ich glaube mal, dass man hat ja auch die U21, die sind jetzt zweimal hintereinander Europameister geworden, ja, und auch hier ist ja gesagt worden, dass die aus dem vorletzten Jahr, wo sie Europameister da ja, glaube ich, nur 3 noch aktiv oder einen Profivertrag bekommen haben. Also das alleine sagt ja schon alles aus, ja. Vom aktuellen Europameister U21, dass wir 3 den Sprung geschafft haben ins Profigeschäft. Also da alleine sieht man schon, wie hart das ist, ja, wenn man zu den talentiertesten Fußballern Europas gehört und man schafft es immer noch nicht, dass man einen Profivertrag bekommt. Aber ich glaube, in erster Linie sind da, glaube ich, auch viel auch die Berater schuld, ja, weil sie einfach ihre Klienten, glaube ich, einfach falsch beraten, weil sie, die Berater, die wollen natürlich immer gleich schauen, dass sie an das große Geld kommen. Es gibt natürlich auch seriöse Berater. Ja, das werden dann wahrscheinlich genau die 3 sein, die einen Profivertrag bekommen haben. Aber alle anderen, glaube ich, sage mal, sind schon eher so ein bisschen die schwarzen Schafe und bieten auch die Spieler, auch wenn es im ersten Jahr nicht klappt und sie zu wenig einsetzen, kommen gleich beim neuen Verein an. Und das ist, glaube ich, auch mal von vornherein der grundsätzlich der falsche Weg, weil wenn man junger, talentierter Spieler ist, dann muss man sich halt einfach erstmal einmal richtig durchbeißen und einmal die Grundwerte des Profifußballs auch kennenlernen, was da alles dazugehört. Ja. Das heißt, nicht nur am Ende des Monats auf den Kontostand schauen. Ja.
Ja, jetzt muss man ja sagen, die lange Löw-Ära ist jetzt auch rum. Hansi Flick steht sozusagen auf der Agenda. Wie stehst du zu der Entscheidung, zu unserem neuen Bundestrainer?
Na, erstmal haben sie das viel zu spät gemacht. Ja. Sie hätten es, das Wechseln hätten sie schon viel, viel früher machen müssen. Man, gut, da war der Hansi Flick noch nicht zur Verfügung. Aber da war auch der Hansi Flick, glaube ich, noch gar nicht auf der Agenda vom DFB, wo sie das hätten machen müssen, ja, der DFB. Aber man, die Rechnung haben sie ja bekommen, ja, bei der EM, und jetzt hoffen wir, dass es natürlich mit dem Hansi Flick jetzt natürlich aufwärts geht. Man, perfekter, sage ich mal, kann es ja für ihn nicht laufen, ja, wie ist jetzt ausgeschieden bei der EM frühzeitig, und jetzt übernimmt der Hansi Flick. Jetzt müssen wir mal schauen, was er macht mit den Spielern, die was jetzt zurückgekommen sind. Wie es passiert mit der Müller. Ja, der ein oder andere ist ja schon zurückgetreten, aber eigentlich fehlen da noch 2, 3.
Du sagst, es ist nicht so perfekt gelaufen ist es ja auch im Management und in der Führungsetage des DFB. Man glaubte ja schon am Anfang, dass da der Fritz Keller eine Personalie ist, die da Ruhe reinbringt und die das Ganze sozusagen in ein gewisses Gleichgewicht bringt. Das ist dann am Ende nicht gelungen. Braucht der DFB an der Stelle einen starken Führungskopf? Jimmy Hartwig hat sich gerade selbst ins Spiel gebracht, aber es gibt ja, ja, da lachst du. Oder sollte man lieber Manfred Bender fragen? Also ich bin da selber etwas unentschlossen. Hast du einen Vorschlag? Wer kann die Rolle vielleicht gut ausfüllen?
Also sagen wir mal so, wenn ich einen Wunschkandidaten hätte, der es machen würde, aber der hat es schon abgelehnt, dann wäre es der Philipp Lahm. Ja.
Mhm. Okay.
Ja, weil der auch die Kompetenz hat, das Auftreten hat gegenüber den Sponsoren und allem, ja. Und glaube, da habe ich jetzt mal ein bisschen Bedenken bei einem Jimmy Hartwig, ja.
Okay, also du glaubst, da fehlt es an Kompetenz dann auch,
ja, so einen Verband zusammenzuhalten. Ja, mal ehrlich, man kann ja keinen Dschungelkandidaten als DFB-Präsident. Ja, da hätte man damals an Christoph Daum, wo sie erwischt haben, beim Krux, hätte man den auch als Nationaltrainer nehmen können. Ja, das ist ja.
Ja. Gut, und bei Philipp Lahm, bist du dir sicher, dass das nicht nochmal kommt, das Thema aufs Tablett?
Nein, ich glaube, der hat ja, was man so gelesen hat, der rigoros abgelehnt, dass er sich jetzt auf seine Firmen konzentriert und auf die Wirtschaft, auf den Business. Mhm. Ja. Aber man weiß ja nie, ja, aber sagen wir mal so, auch hier sollte man wie bei vielen Vereinen auch, die auch mal eine Tabula Rasa machen, ja, dass sie mal die komplette Führungsriege austauschen mit Sportdirektor, ja, dass einfach auch, wenn ein Neuanfang gemacht werden sollte, und das wäre jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, dann sollten auch der ein oder andere den Arsch in der Hose haben und zurücktreten. Ja. Und da meine ich auch einen Oliver Bierhoff. Ja.
Klare Worte von dir. Jetzt plaudern wir schon so eine halbe Stunde und wir wollen zum Abschluss natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen einen Einblick noch geben, was Manfred Bender denn so macht, wenn er mal nicht an Fußball denkt. Wir haben natürlich schon am Anfang ein bisschen gehört von der Familie und Corona-bedingt, dass es da gewisse Aufgabenstellungen ja auch gab. Aber was entspannt dich? Was sind so die Dinge, die auch vielleicht für die Zukunft du dir vorgenommen hast, die du nochmal machen möchtest, die vielleicht auch fernab vom Fußball ein gewisses Entspannungs- und auch Lebensglück dir geben?
Also mir wird auch ohne Fußball wird mir nicht langweilig. Ja, ich bin nebenbei noch bei der Agentur 8020, die in Ingolstadt sitzen, bin ich Direktor Sport. Mhm. Ich habe vor 3 Jahren mit der Munich Consulting Group, wo ich 3 Jahre lang Markenbotschafter war, habe ich ein Event aus dem Boden gestampft, wo wir Sport und Wirtschaft miteinander verbinden. Das haben wir jetzt das 3. Jahr gemacht, das heißen die Peak Performer. Mhm. Wo lauter CEOs und Geschäftsführer und lauter Topsportler, jetzt auch, waren auch die Bender-Zwillinge, die Huber-Burm, Magdalena Neuner, Matthias Steiner, Tobi Angerer, also die 4-fache Olympiasieger Wendel Aalt, mhm, und CEO von Dynafit, Ducati, Google-Direktor Deutschland, Audi-VIP-Direktor, also wir treffen uns immer einmal im Jahr in den Tiroler Bergen zum Networking, und wir tun auch Gutes. Dieses Jahr haben wir den Matthias Steiner als Paten gehabt. Dem haben wir 10.000 Euro gegeben für das Kinderhospiz Sterntaler. Mhm. Letztes Jahr 8.000 Euro für die Magdalena Neuner. Davor 12.000 für die Felix-Neureuther Stiftung. Also nebenbei dieses Event zu organisieren, auch Gutes zu tun. Und vor 2 Monaten habe ich jetzt auch noch ein Startup gegründet mit dem ehemaligen Audi-Vorstandsvorsitzenden Rupert Stadler, Neon Ads. Also ich habe einiges zu tun und spiele auch noch sehr viel Golf.
Großartig.
Als würde es langweilig werden.
Absolut. Und eine illustre Runde, die du da aufgezählt hast und dann auch noch Gutes tun. Also tolle Geschichte. Ich finde, das ist ein sehr runder Abschluss auch für unser Gespräch. Lieber Manfred Bender, vielen Dank, dass du dir die Zeit bei uns im Sportcast genommen hast. Sehr gerne. Und bleib gesund, grüß die Familie und ich hoffe, wir sehen uns dann live und in Farbe bald wieder.
Jawohl, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke und einen schönen Tag noch. Ciao.
Danke dir, Manfred. Alles Gute. Ciao. Ja,
tschüss. Ja, das war Manfred Bender. Ich habe immer gedacht, ich nenne ihn vielleicht auch Manny Bender, weil das habe ich schon mal gemacht. Aber in so einem Podcast, da traut man sich ja vielleicht dann doch nicht so diese saloppe Form von Spitznamen anzuwenden. Da es selber nicht angeboten hat, habe ich es mal gelassen.
Das ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich hatte auch immer mal dieses Manny auf der Zunge.
Ja.
Wahrscheinlich hätten wir ihn dann wieder zu einem Lacher gebracht. Man muss ja sagen, er hat dann doch über die eine oder andere Situation schon gewitzelt. Ja, es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und ich bin jetzt natürlich neugierig auf die 2. Episode seines Podcasts, obwohl wir natürlich nicht die Konkurrenz so doll hier bewerben dürfen, nicht, dass uns die Hörer noch abwandern, ne, Sebastian?
Ja, also mal gucken. Also wir haben jetzt seinen Podcast beworben. Mal schauen, ob er dann unseren bewirbt und zumindest erzählt, dass er bei uns war und wie es ihm gefallen hat. Das können wir ja mal ein bisschen verfolgen. Vielleicht tut es der ein oder andere Hörer auch. Und Stichwort Money, da bin ich dann sofort wieder bei Money, der Libero. Deswegen ist es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen besetzt, auch dieses Money. Als Kind ein Film, den ich sehen musste und den ich natürlich in meinem Kopf trage.
Das stimmt, ja. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, starten wir weiter in den Tag. Ich wünsche dir einen guten Start und ich bin gespannt, was sonst noch so folgt die nächsten Wochen. Ne? Wollen wir schon
absolut
einen Ausblick geben?
Naja, also ich sag mal so, wir können ja sagen, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen nicht nur Fußballgäste haben und dass wir weiter am Ball bleiben, mit prominenten Namen zu sprechen. 2, 3 hat der liebe Manfred Bender auch schon genannt, die dann auch demnächst den Weg zu uns finden werden.
Das stimmt, ja. Aber viel mehr wollen wir jetzt auch nicht verraten, ne? Nicht spoilern.
Nein, nicht spoilern. Und dir auch einen schönen Tag. Bis ganz bald und an alle Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns im Sport-Podcast-Einwurf dann demnächst an dieser Stelle wieder.
So machen wir es. Sebastian, lass dir gut gehen. Bis bald.
Gleichfalls. Tschüss.
Ciao.